Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Lass uns einen Augenblick lang still werden und in der Stille Gott darum bitten, dass er zu uns reden kann. Wir werden still. Danke, Herr, dafür, dass wir heute jetzt miteinander Gottesdienst feiern können. Wir feiern dich in unserer Mitte. Wir beten dich an. Bitten dich darum, dass du zu uns reden kannst. Mach uns still vor dir. Öffne unsere Ohren und Herzen für dich und für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, ja, die Viereler Kirche ist weihnachtlich noch geschmückt. Wir kommen, wie man so sagt, von Weihnachten her. Und ich möchte an die Botschaft von Weihnachten anknüpfen heute in der Predigt. Lukas, der berichtet ja ausführlich von der Geburt Jesu. Und auch im Matthäusevangelium können wir die Geschichte von der Geburt Jesu nachlesen. Wir haben sie im Gottesdienst zur Christnacht am 24. Dezember hier ja auch miteinander bedacht und gehört. Wie ging die Geschichte mit Jesus dann aber weiter? Matthäus berichtet von den Weisen aus dem Morgenland und auch von der Flucht nach Ägypten, wie dann auch die Familie, man sagt, obwohl die heilige Familie Josef und Maria mit dem Jesuskind zurückkamen und sich in Nazareth niedergelassen haben. Und danach geht es erstmal nicht mit Jesus weiter im Matthäus-Evangelium, sondern mit Johannes dem Täufer. Sein Wirken, das mag ja vielen in Israel als eigenartig und sonderbar erschienen haben. Er ist ganz eigenartig gekleidet. Er trägt ein Gewand, so heißt es, aus Kamelhaaren. Und er predigt nicht etwa in Jerusalem, da wo der Tempel war, da wo die Menschen zusammenkamen, um Gott anzubeten. Nein, er ging in die Wüstengegend an den Jordan, kurz bevor der Jordan in das Tote Meer mündet. Da war er wohl tätig und hat dort gepredigt. Und es heißt, dass viele Leute kamen und hörten seiner Rede zu und merkten, was der zu sagen hat. Das ist was Besonderes, das verändert offenbar die Welt. Er verkündet, dass der Messias bald kommt, der Friedenskönig, auf den wir Israeliten doch alle so warten, dass es endlich so weit wird, dass vielleicht auch die römische Besatzungsmacht vertrieben wird, dass wir ein Friedensreich haben. Und Johannes, der predigt ja, und wenn der kommt, könnt ihr ihm überhaupt entgegentreten? Wer seid ihr denn? Ihr seid doch Sünder. Ihr seid doch Menschen, die schuldig geworden sind vor Gott. Kehrt um zu Gott. Und er zeigt dafür, dass ihr das ernst meint. Lasst euch taufen. Lasst euch reinigen von eurer Schuld. Und das Wasser des Jordan, in dem ich euch taufe, ist ein Bild dafür, dass Gott euch reinigen will und gereinigt hat und neu beginnt. Und viele Menschen, so wird berichtet, haben das auch getan. Und was geschieht dann? Das ist für heute der Predigtext. Matthäus 3, Vers 13 bis 17. Steht ihr auf dazu oder wie ist es auch noch? Ja, nicht? Ja. Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde. Und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Amen. Jesus kam, so wird berichtet. Er kam von Galiläa, wo er aufgewachsen war. Er begab sich jetzt in die Öffentlichkeit. Und wohin ging er? Eben nicht nach Jerusalem, wie Johannes auch. Er ging nicht in die heilige Stadt, um dort anzubeten oder mit den Schriftgelehrten zu diskutieren. Er kam wie die anderen an den Jordan. Er, der sündlose Gottessohn, ging mit den Sündern in die Wüstengegend an den Jordan. Er reihte sich in die Schar der Zöllner und Soldaten ein, in die Schar der großen und kleinen Sünder. Mit ihnen zusammen und an ihrer Seite ging er den Weg hinab in die Wüste bis an den Jordan. Wir können darin ein Zeichen sehen. Johannes, der also unten am Jordan gepredigt hat und getauft hat, der ist gewissermaßen an der tiefsten Stelle der Erde. Der Wasserspiegel des Toten Meeres ist ja der tiefste Punkt der Erde überhaupt. Fast 440 Meter unter Normal Null. Und der Unterlauf des Jordan liegt nur wenige Meter höher. Jesus, so können wir es bildlich sagen, begibt sich am Anfang seines Wirkens nicht nach oben, etwa in das hochgelegene Jerusalem, ungefähr 800 Meter über Normal Null. Nein, er geht nicht dahin, wo gefeiert und wo geherrscht wird. Er geht mit den Sündern hinab an die tiefsten Stellen unseres Lebens auch. Wie tief wir auch fallen, wie dreckig es uns auch geht, wie schlecht wir uns auch fühlen, wir haben einen Herrn, der zusammen mit den Sündern bis in die tiefsten Tiefen hinabsteigt. Wir haben einen, der uns sieht und uns kennt, auch wenn wir ganz unten sind. So einer ist Jesus. Er ist da, ganz unten. Nach der Oktoberrevolution 1917 in Russland, da setzte in den baltischen Ländern, also Estland, Litauen und Lettland, eine große Christenverfolgung ein. Dort war auch in Estland der baltische Pastor Traugott Hahn tätig. Und er wurde von gefangenen Christen gebeten, zu ihnen zu kommen, denn die Sowjets, die Kommunisten, verfolgten ja die Christen und nahmen viele von ihnen gefangen und führten sie nach Sibirien. Die Christen dort, die gefangen genommen wurden, die haben ihren Pastor Traugott Hahn gebeten: Komm doch mit, sei bei uns und feiere mit uns das Abendmahl. Und die Kommunisten, die Besatzer, die haben gesagt: Gut, das kannst du machen. Kannst mitkommen, aber wir garantieren dir nicht, dass du wieder zurückkommst. Und Traugott Hahn, so heißt es, nahm Abschied von seiner Frau und den Kindern und er ging mit. Er ging wie Jesus den Weg mit ganz nach unten. Und er kam nicht zurück. Er starb mit seinen gefangenen Brüdern und Schwestern. Ein eindrücklicher Lebensweg. Zusammen mit den anderen den Weg ganz bis nach unten zu gehen. Ich denke, solche Menschen brauchen wir, die nicht nur reden, sondern die mitgehen. Traugott Hahn konnte den gefangenen Christen beistehen. Und doch gibt es einen großen Unterschied zwischen diesem Mann, der zum Märtyrer, zum Blutzeugen wurde, und Jesus, der auch den Weg bis nach unten mitging. Jesus ging mit den anderen hinab in die Tiefen des Jordan. Das war der Beginn seines Weges, der ihn schließlich ans Kreuz brachte. Wir sehen hier in der Geschichte von der Taufe Jesu schon den Weg hinab in das Leiden vorgezeichnet. Doch Johannes der Täufer, der sieht diesen Weg nicht. Als Jesus zu ihm kommt und sagt, ich möchte getauft werden von dir, da wehrt Johannes der Täufer das ab und sagt, du willst von mir getauft werden? Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir, so sagt er. Du kommst zu mir, dem Täufer wird der unendliche Abstand deutlich zwischen ihm und Jesus. Ich bin noch nicht wert, dass ich ihm die Schuhe trage, so hatte er gerade noch verkündet. Und nun steht er vor ihm, Jesus der Messias, von dem Johannes gepredigt hat. Und dieser Jesus wollte nun getauft werden? Wenn aber Jesus getauft werden müsste, wie alle anderen auch, wäre da nicht alles umsonst gewesen? Dann wäre Jesus ja genauso ein Sünder wie alle anderen. Womöglich wäre er dann gar nicht der Messias. Würde er, Johannes, dann nicht für unglaubwürdig gehalten werden? Ich denke mir, dass der Johannes sich solche Gedanken gemacht hat. Aber Jesus antwortet ihm, lass es jetzt zu, denn es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Was sagt Jesus da? Es gebührt uns. Wir beide sind doch von Gott beauftragt, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Du, Johannes, so sagt Jesus weiter, du erwartest den Richter. Und jetzt kommt der Unterschied. Ich komme als der Retter. Ja, die Gerechtigkeit muss erfüllt werden. Gott muss Recht bekommen. Es muss doch einen Menschen geben, der das tut. Doch keiner kann es. Auch der frömmste Mensch kann nicht die Gerechtigkeit Gottes erfüllen. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, um das zu tun. Ich, der Gottessohn, gehe den Weg des Sünders, an der Seite der Sünde. Ich werde diesen Weg der Erniedrigung gehen. Und ich werde ihn zu Ende gehen. Du, Johannes, predigst, dass Gottes Zorn, dass Gottes Gericht über die Menschen kommt. Ja, das ist so. Gottes Gericht kommt. Aber, so sagt Jesus, es wird mich treffen. Nur mich. Wenn ich diesen Weg gehe, dass ich die Gerechtigkeit erfülle. Und die ist dann erfüllt. Dann hat Gott Recht bekommen. Und ihr seid frei. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Und darum, so sagt Jesus, Johannes, darum sollst du mich jetzt auch taufen. So oder ähnlich könnte Jesus zu Johannes gesagt haben. Und ich stelle mir vor, dass Johannes das gar nicht so richtig begreift, was das nun alles soll und was das heißen soll. Aber er tut, was Jesus ihm gebietet. Und damit erfüllt er seine wichtigste Aufgabe. Jesus wird in den Kreis der Sünder aufgenommen. Jesus wird getauft, wie alle anderen auch. Es ist nur ein Unterschied. Die anderen wurden alle getauft um ihrer Sünde willen. Alle ihre Schuld wurde symbolisch durch das Jordanwasser abgewaschen. Und sie kamen heraus aus dem Wasser als Gereinigte. Sie ließen den ganzen Schmutz ihres Lebens im Jordanwasser. Jesus aber, er stieg als Reiner in das Wasser hinein. Und er kam aus dem Wasser, symbolisch gesehen, hoch, über und über bedeckt mit der Schuld, die die zuvor Getauften auf sich geladen hatten. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, schreibt Paulus später. Und das geschah, als Jesus getauft wurde. Und seitdem, seit der Taufe Jesu, Und vor allem seit seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung zu Ostern verbindet die Gemeinde Jesu mit der Taufe Reinigung von Schuld und Beginn eines neuen Lebens. Wenn heute ein Kind getauft wird, dann steht oft im Vordergrund, dass Gott mit seinem Segen und mit seinem Schutz den Täufling durch das Leben begleiten möge. So erlebe ich es immer wieder, auch als Ruheständler, wenn ich gelegentlich mal eine Taufe zu halten habe und ich rede mit den Eltern. Das ist sehr verständlich, das ist auch gut und das gehört ja auch zur Taufe dazu. Wir befehlen das getaufte Kind dem Segen Gottes an, dem lebendigen Gott, dass er es begleitet und beschützt durchs Leben hindurch. Aber dieser Aspekt ist nicht der Hauptsinn der Taufe. Unsere Taufe hat vor allem mit der Reinigung von Schuld zu tun. Sicher, ein kleines Kind hat ja keine Schuld, keine bewusste Sünde begangen. Man spricht ja auch von unschuldigen Kindern. Aber schon diesem kleinen unschuldigen Kind wird zugesagt, dass Jesus gekommen ist als der Sohn Gottes, dass er am Kreuz für unsere Schuld und auch für deine Schuld gestorben ist, dass er auferstanden ist, damit wir mit ihm leben. Das soll auch für dich persönlich gelten. Wie dein Leben auch weitergeht, was du auch alles tust, du bist und bleibst ein Sünder, der auf Vergebung angewiesen ist. Und Jesus spricht dir diese Vergebung zu. Nimm diesen Zuspruch der Vergebung auch an, dass du mit ihm leben kannst. Und als Gemeinde, in die hinein dieses Kind getauft wird, haben wir die Verantwortung dafür, dass Kinder, die getauft werden, auch in den Glauben an Jesus hineinwachsen können. Vielleicht durch Kindergottesdienst, durch den Konfirmandenunterricht, durch Jungschar, Jugendarbeit oder was auch immer. Und lass uns als Gemeinde auch immer Eltern ermutigen, ihre Kinder zum Glauben an Jesus hin zu erziehen. Lass uns noch einmal auf die Taufe Jesu zurückkommen. Seine Taufe war schon etwas Außergewöhnliches, etwas Einmaliges. Jesus stellte sich in eine Reihe mit den Sündern. Und er war doch der Gottessohn, der ohne Sünde war. Und als er getauft war, da passierte etwas, was nie wieder bei einer Taufe passiert ist. Es heißt in der Bibel, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel her sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wer spricht da? Gott lässt sich hören. Der Vater Jesu Christi. Wie das im Einzelnen war, wird nicht beschrieben. Aber es wurde gehört, es wurde wahrgenommen. Es wurde wahrgenommen, dass Gott Ja sagt zu Jesus, seinem Sohn. Und was Johannes ahnte, das wird nun bestätigt. Ja, wir haben es mit Gottes Sohn selbst zu tun. Manche Bibelausleger sprechen auch davon, dass es wie eine Adoption, dass Gott Jesus als seinen Sohn adoptiert und annimmt. Er sagt, du bist nun mein Sohn. An drei Zeichen wird dieses deutlich. Das wird erstens deutlich am geöffneten Himmel. Das ist ein Bild, das in der Bibel gelegentlich vorkommt, dass der Himmel geschlossen ist, ein Gewölbe über der Erde. Da sind oben die Wolken und es regnet aus dem Himmel heraus und die Sonne ist oben. Aber manchmal scheint es so, als wenn der Himmel ganz geschlossen ist und dass Gott über dem Himmel ist und gar nicht bei uns Menschen ist. Und wir lesen zum Beispiel bei Jesaja auch diesen Ausspruch, diesen Wunsch, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass auch der Himmel aufgeht und du kommst herein. So ruft jemand, der Gottes Wirken herbeisehnt. Der Himmel scheint verschlossen zu sein. Und vielleicht geht es uns, vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du den Eindruck hast, es ist fast so, als wenn der Himmel zu ist. Gott ist gar nicht da. Er ist wohl gar nicht in meiner Nähe. Er ist wohl gar nicht bei uns. Aber jetzt, als Jesus getauft wurde, da tat sich der Himmel auf. Der Himmel wurde geöffnet. Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. So heißt es in dem alten Weihnachtslied, Lob Gott, ihr Christen, alle gleich. In diesem Lied wird auch zum Ausdruck gebracht, dass Jesus gekommen ist, dass er geboren ist, dass er getauft ist, dass er gewirkt hat, am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist. Das zeigt, dass der Himmel offen ist, dass Gott da ist bei uns Menschen. Auch wenn es uns manchmal so vorkommt, als wäre eine Wolke zwischen ihm und uns. Der geöffnete Himmel, ein erstes Zeichen für das Ja Gottes zu seinem Sohn. Und ein zweites Zeichen ist, der Geist Gottes kommt wie eine Taube herab. Als Jesus aus dem Wasser heraufsteigt, da ist das so, wie eine Taube. Also das heißt nicht, dass es wirklich eine Taube war, die flatterte und man sagt, oh ja, das ist eine Taube. Das ist nicht eine Möwe oder sonst ein anderer Vogel, das ist eine Taube. Aber die Menschen, die dabei waren bei Johannes und am Jordan, haben offensichtlich etwas gesehen, wie eine Taube. Und sie wussten, das kommt von Gott selbst. Die Taube spielt ja in der Bibel immer wieder mal eine Rolle, am eindrücklichsten in der Sintflutgeschichte. Als das Wasser zurückgeht, das Sintflutwasser, was so viel vernichtet hat, lässt Noah aus der Arche Vögel steigen, unter anderem dann auch eine Taube. Und die Taube bringt dann einen Ölzweig zurück zur Arche und zeigt damit an, ja, das Wasser ist gesunken, wir sind an Land und können bald aussteigen. Die Sintflut ist beendet. Da wird auch Gottes Ja zu dem Menschen deutlich gemacht, durch die Taube. Oft wird ja die Taube als Zeichen des Friedens verstanden, die Friedenstaube. Das ist auch gut so. Nur in der Bibel ist die Taube das Zeichen für Gottes Bund mit den Menschen. Für seine Zusage, uns das Leben zu geben. Für sein Versprechen, durch seinen Geist bei uns zu sein. Gottes Geist ruht auf dem getauften Jesus. Das ist sozusagen die Beglaubigung. Und es wird deutlich, ja, es war recht, dass Johannes Jesus getauft hat, den Sohn Gottes. Ein drittes Zeichen für das Ja Gottes, die Stimme, die ruft, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Es klingt wie eine Proklamation eines Königs. Es erinnert an den Psalmvers, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Es erinnert aber noch stärker an den Satz aus dem Jesaja-Buch, siehe, mein Knecht, mein Erwählter, an dem ich wohlgefallen habe. Dieser Jesus ist der Gottesknecht, von dem beim Prophet Jesaja zu lesen ist. Der Knecht, auf den Israel wartet. Und von dem es heißt, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und hier sehen wir eine große Nähe zur Passion Jesu, zu seinem Leidensweg. Ja, vom Jordan aus führt Jesu Weg hinauf nach Jerusalem. Er geht nach Jerusalem. Und in Jerusalem, oben 800 Meter über dem Meeresspiegel, da endet sein Weg, der ihn ans Kreuz brachte. Und da geschieht Ostern. Jesus, der Gottessohn, der unser Erlöser wurde. Jetzt in der Zeit nach Weihnachten leuchtet das schon auf. Und ich möchte uns allen wünschen, dass in uns persönlich, in uns, in unserem Leben dieses aufleuchtet. Jesus ist ja da, an unserer Seite. Und er ist der, der für uns gekommen ist, für uns gelitten hat, für uns gestorben ist, für uns auferstanden ist, damit wir Hoffnung haben, damit wir Trost haben, damit wir mit ihm leben können. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Und nun singen wir aus dem Gesangbuch, das Lied Nummer 74, Du Morgenstern, du Licht vom Licht. Alle vier Verse.